Hallo ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran.
Ja, und Charlie säuselt lieblich in ihr Mikro, in ihr nagelneues und säuselt da so rein.
Und erstens ist es unser Mikro, Betty. Und zweitens, ja, für dich säusel ich immer.
Was? Wow. Wow. Okay, jetzt bin ich etwas baff.
Was hast du mir heute mitgebracht?
Einen Koch.
Oh, das klingt schon immer gefährlich. Immer wenn du von einem Koch sprichst, geht es um einen Mord.
Mhm.
Und auch heute geht es wahrscheinlich nicht um eine Liebesgeschichte, oder?
Nein, tatsächlich, es geht nicht um eine Liebesgeschichte. Gehen wir mal zurück in das Jahr 2014. Und zwar an den 28. Februar 2014. Und zwar in einen Ort am Niederrhein namens Goch. Goch ist ein wunderschönes kleines Städtchen, das auch einen großen touristischen Wert hat. Es ist zwischen Kleve und Geldern und gar nicht mal weit schräg so von Wesel. Mit dem Zug und auch mit dem Auto ist man von Duisburg aus sehr schnell da. Und deshalb wird das auch touristisch als Naherholungsgebiet sehr stark genutzt.
Wollten wir da nicht in den Osterferien hin? Hatten wir das nicht sogar?
Ja.
Okay.
Ja.
Möchte ich da jetzt noch hin?
Ja, gerne.
Auch nach dem Fall?
Ja. Also es hat so sehr viele gotische und romanische Gebäude und eine zauberhafte Altstadt und viele Leute machen da halt Fahrradtouren hin, sehen sich die Burgen und Schlösser an und wenn sie dann zurückkommen, dann möchten sie was essen in Goch. Und eines dieser Restaurants in Goch ist die Pizzeria Pizza Boys. Und Pizza Boys hat eine Chefin namens Renata. Und Renata ist im Jahr 2014 50 Jahre alt und arbeitet dort mit ihren Angestellten. An diesem 28. Februar um 14.30 Uhr, wo eigentlich eine gute Geschäftszeit ist, steht sie eigentlich nichtsahnend da und weiß nicht, dass sie gleich wenige Minuten einen Besuch bekommen wird. Zu dem Zeitpunkt sind ihre beiden Töchter, die 22-jährigen Zwillinge, sind da, sind auch im Laden und natürlich jede Menge Personal. Und dann kommt er. Punkt 14.30 Uhr betritt der Koch Yang Qing Tee den Laden.
Ihr Mitarbeiter?
Yang Qing war früher, 3 Jahre zuvor, ihr Mitarbeiter, 1996 aus China gekommen und war in der Schweiz und hat in Deutschland gearbeitet und eigentlich für chinesische Küche. Er ist auch durchaus bereit, was Neues zu probieren und hat dann gesagt, er arbeitet auch als Koch in einer Pizzeria. Und er hat dort nicht lange allerdings gearbeitet. 2011 hat er aus unbekannten Gründen seiner Chefin eine schallende Ohrfeige verpasst, weil er sich über sie geärgert hat. Und die Ohrfeige war so heftig, dass ihr dabei das Trommelfell gerissen ist und sie danach im Krankenhaus behandelt werden musste. Daraufhin hat Renata ihn angezeigt. Und damit nahm das Unheil seinen Lauf. Yang Qing hat überhaupt kein Schuldgefühl besessen. Er war der Auffassung damals, dass er komplett im Recht ist, dass er sich so über Renata geärgert hat und dass er völlig berechtigt ist, hier eine solche Ohrfeige zu verpassen, damit die, ja, sozusagen eine Lektion bekommt. Außerdem fühlt er sich als jemand, den man provoziert hat und beleidigt hat. Yang Qing hat zu dem Zeitpunkt eine Frau und 2 Kinder und für ihn ist es eine finanzielle Katastrophe, dass er jetzt keine Arbeit mehr hat.
Verständlich, also das kann ich schon gut nachvollziehen, wenn du der Alleinernährer bist oder zumindest ja zu zweit bist, aber mehrere Kinder hast. Das kann schon sehr großen Kummer bringen.
Und dann kommt er noch aus China. Man weiß gar nicht, wie sein Aufenthaltsstatus ist. Und da kann eine solche Klage, eine solche Strafanzeige schon weitgehende Konsequenzen haben.
Ja.
Nun ist Yang Qing aber auch bei den anderen Arbeitsstellen nicht allzu lange gewesen, ohne dass es Begründungen gibt, warum das so ist. Ist er also seit 3 Jahren nicht mehr im Laden? Er hat seine Chefin dann auch verklagt, denn sie hatte ihn angezeigt. Er war 2011 verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe von 10 Monaten. Ist das eigentlich keine so schlimme Strafe eigentlich? Und eigentlich hätte Yang Qing sie auch gut akzeptieren können. Denn immerhin, er hat sie ja verletzt. Aber Yang Qing ist der Auffassung, dass er völlig im Recht ist. Und das führt dazu, dass er sich einen Anwalt nimmt. Und das ist das Problem, denn die Anwälte können für ihn letzten Endes nichts tun. Er hat zwar eine sehr nette Anwältin aus Düsseldorf, aber es gelingt ihr nicht zu verhindern, dass er diese Bewährungsstrafe bekommt. Und jetzt scheint bei Yang Qing irgendetwas auszuticken. Er hat eine solche wahnsinnige Wut darauf, dass die Anwältin ihn schlecht beraten habe, dass die Anwältin schuld ist, dass er verurteilt worden ist, dass es in ihm gärt und er wirklich, ja, wirklich kocht vor Wut.
Der scheint ein leichtes Aggressionsproblem zu haben.
Seine Anwaltspraxis, die Anwaltspraxiskanzlei, die er aufsucht, ist in Düsseldorf-Gerresheim und gar nicht in Goch, sondern in Gerresheim. Eigentlich hatte er auch ein gutes Gefühl bei der Anwältin. Aber, wie gesagt, er fühlte sich schlecht beraten. Mit diesen 10-monatigen Bewährungsstrafe fühlt er sich auch nicht gut und auch ungerecht behandelt, aber er wartet die erst einmal ab und geht dann am 28. Februar um Punkt 10 Uhr, schlägt er jetzt in Goch in seiner ehemaligen Arbeitsstelle auf.
Okay, aber da, sowas würde ihm die Anwältin nicht geraten haben, selbst wenn er sich schlecht beraten fühlt.
Und das hat ihm die Anwaltskanzlei nicht geraten, denn er hat etwas vor. Yang Qing besitzt 2 Messer, die er mitgeführt hat. Einmal ein normales Küchenmesser und einmal ein richtiges, ja, so ein Angriffsmesser, was man so in einem Waffenladen kaufen muss. Dann hat er noch eine Gaspistole mitgebracht. Und schließlich hat er, keiner weiß, woher er die hat, eine Browning mit einem Magazin. Er kann die zwar nicht richtig bedienen, aber er hat sie mitsamt der Beladung. Mhm. Also Browning mit Kaliber 6,35. Und als ob das alles noch nicht schlimm genug wäre, hat er auch noch einen halbvollen Kanister mit Benzin mitgebracht und ein Feuerzeug.
Ja, also von daher, das auf jeden Fall wissen. Also ja.
Ja, er will's wissen. Als er den Laden betritt, ist der Renata schon klar, es gibt Ärger. Aber ihr ist nicht klar, wie groß der Ärger ist, und sie ist noch weniger klar, was Tan Quinn an demselben Tag bereits vorher alles gemacht hat. Für Tan Quinn hat der Tag nämlich schon um 10 Uhr begonnen. Kurz zuvor hatte er seine beiden Kinder noch ganz brav in den Kindergarten gebracht. Und direkt danach war er im Auto losgefahren nach Gerresheim auf den Hörweg. Gerresheim ist auch sehr idyllisch, ist von Wald umgeben, ist ein Stadtteil von Düsseldorf und hat ein berühmtes Kloster und ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und da kommt er am 28. um Punkt 10 Uhr in die Kanzlei seines Anwalts. Er hat das alles ganz genau durchgeplant. Direkt nämlich, als die Kanzlei für den Publikumsverkehr öffnet, geht er hinein. Der Anwalt, der ihn vertreten hat vor Gericht, war nicht da. Und das macht den Tan Quinn so sauer, dass er fast platzen könnte. Dann ist eine andere Anwältin da, Ulrike F. Und mit der beginnt er jetzt einen Streit, weil er so wütend ist, dass sein Anwalt nicht da ist. Und er schreit und tobt in der Kanzlei herum und kriegt förmlich einen Ausraster. Und es waren auch noch andere Klienten da und deshalb hatte die Anwältin also keine Lust mehr, sich das länger anzuhören. Kann man ja auch verstehen, und ja, sie fühlte sich dann auch bedroht. Und also sagte sie eben, wie man das dann auch so sagt, wenn er jetzt nicht sofort geht, holt sie die Polizei. Und daraufhin zieht er sofort seine Pistole und zielt auf sie und drückt mehrfach ab und auf den Anwalt, der neben ihr steht. Nur, er hat nicht richtig geladen, er kennt sich nicht so richtig damit aus und deshalb funktioniert das nicht. Als er das merkt, zieht er das Messer und sticht auf Ulrike ein. Eine völlig unbeteiligte Person, die mit seinem Prozess auch überhaupt nichts zu tun hat. Und zwar sticht er 14 Mal auf sie ein. Und zwar mit einer solchen Wucht und immer wieder ins Gesicht. Und die Wucht der Schläge ist so groß, dass sie durch die Schädeldecke sich bohren. Ulrike verblutet in Sekundenschnelle in der Praxis. Ihr Kollege Bernhard L., der daneben steht, möchte ihr helfen und versucht, dem Tanquin die Waffe zu entreißen, aber das glückt nicht. Stattdessen nimmt Tanquin das Messer und rammt es ihm ins Auge. Und dort ist allerdings eine Ader, die Tanquin dabei verletzt, sodass auch der Anwalt augenblicklich zusammenbricht. Danach legt er mit dem Benzin, das kippt er in der Kanzlei aus und zündet die Kanzlei an. Die Praxis hat die Kanzlei sofort zu brennen begonnen und danach stürmt er zu seinem Auto, um nach Erkrath zu fahren, denn Tanquin hat einen festen, straffen Zeitplan. 10 Uhr Düsseldorf, 11 Uhr Erkrath. In Erkrath Unterfeldhaus, das von Gerresheim nicht weit entfernt ist, fährt er zu einer anderen Anwaltskanzlei, und zwar zur Anwaltskanzlei Wacker. Rechtsanwalt Wacker, den hatte er vorher mal gefragt, ob er ihm hilft, seine alte Anwältin zu verklagen. Doch der hat das abgelehnt und gesagt, das ist ziemlich aussichtslos, weil er kann jetzt nicht nachweisen, dass die sich schuldhaft verhalten hat. Aber das sieht er natürlich gar nicht ein und jetzt ist er der Auffassung, dass die Anwälte alle zusammenhalten. Die Anwaltskanzlei Wacker weiß nicht, was mit dem los ist. Und als er dann da auf der Matte steht, macht ihm die Rechtsanwaltsfachangestellte Regina H. auf sein Klingeln persönlich die Tür auf. Yang Qing spricht kein einziges Wort mit ihr. Ohne jeden Kommentar zückt er die Waffe, die er nun richtig geladen hat, und schießt ihr ohne Kommentar direkt in die rechte Schläfe und danach in die Lunge. Die Frau stirbt unverzüglich. Danach stürmt Yang Qing in das Büro vom Anwalt Thorsten. Das ist ein Kollege der anderen Anwälte, der an einem Rollstuhl sitzt, in einem Rollstuhl sitzt und sich eigentlich nicht bewegen kann. Und auch ihn giftet er erstmal an, wo ist dein Chef? Der ist aber nun mal nicht da. Und das ist nicht die Antwort, auf die Yang Qing jetzt gehofft hat. Und also nimmt er wieder kommentarlos seine Browning und schießt dem Anwalt in den Bauch.
Ganz spontan.
Ganz spontan. Der ist davon allerdings nicht tot. Vielleicht hat er auch absichtlich nicht ihn töten wollen, weil sonst hätte er Herz oder Lunge anvisiert. Und so gelingt es dem Schwerverletzten, im Rollstuhl in Richtung Ausgang zu rollen, wo er leider nicht weiter kann, weil dort liegt die tote Anwaltsgehilfin. Und in der Zwischenzeit ist er so in Rage, dass er mehrere Möbel und Papiere und Akten auf einen Haufen schmeißt, mit Benzin übergießt und anzündet. Danach steigt er wieder in sein Auto und rast nun wie der Henker im Höllentempo in Richtung Goch. Und da steht er jetzt um 14.30 Uhr auf der Matte. Mit einer geladenen Browning, 2 Messern, einer Gaspistole und einem halben Kanister Benzin. Er hat schon 2 Termine, wie gesagt, geschafft. Nun hält er ihr als erstes wieder ohne jegliche Erklärung die Browning ins Gesicht und drückt ab. Aber er hat leider wieder nicht so richtig geladen. Oder irgendein anderer technischer Defekt. Die Waffe ist vielleicht auch schon alt. Jedenfalls hat sich da schon wieder kein Schuss gelöst. Ja, was würdest du machen, wenn du in so einer Situation wärst?
Also ich wäre, glaube ich, hoffnungslos überfordert. Aber der hat ja eindeutig ein ganz krasses Aggressionsproblem. Und jedes Mal, wenn er sich abgewiesen fühlt, knallt er einen ja ab.
Ja.
Ne? Also das ist, der sucht ja auch überhaupt nicht die Schuld bei sich selber. Jetzt mal ganz ab von der Frage, warum hat er jedes Mal seinen Job verloren? Das waren bestimmt auch alle anderen. Mhm. Der hat eine ganz, ganz, ganz schlimme Wahrnehmungsstörung, der Mensch. Abgesehen davon, dass er natürlich ein Mörder ist.
Nur die Renata weiß das jetzt erstmal nicht, ne? Renata steht da in ihrer Pizzeria Pizza Boys und sieht, dass der eine Waffe hat, aber sie ist eben sehr geistesgegenwärtig und sie flüchtet in die Küche und versucht sich in der Küche zu verbarrikadieren und ruft dort die Polizei.
Also die Chefin scheint dann doch von allen so die, die Person zu sein, die in einer Krisensituation richtig schaltet.
Richtig, die schaltet richtig. Er versucht ihr aber hinterherzukommen. Nun sind diejenigen, die die Situation entschärfen, tatsächlich die beiden Zwillingstöchter. Die Mädchen sind 22 Jahre alt stellen sich ihm in den Weg. Die eine, also ich meine, er will sie offenbar beide nicht töten. Also offenbar, sonst hätte er sie dann auch irgendwie schneller getötet. Also er nimmt seine Gaspistole, drückt einmal ab bei der einen und schlägt sie hinterher, nachdem er abgedrückt hat, dann noch mit der Gaspistole so ins Gesicht, dass sie umkippt. Aber eben nicht tot ist und auch nicht wirklich bewusstlos ist, sondern sie kippt um, aber sie krabbelt dann wieder hoch. Und der anderen Zwillingsschwester, da zückt er das Messer und sticht ihr immer wieder in die Schulter und in den Arm, also wirklich auch richtig durch und verletzt sie damit auch schwer. Doch trotzdem, die beiden couragierten Mädchen schreien zwar und schreien und schreien und schreien, aber letzten Endes lassen sie ihn nicht durch und die Schreie hört draußen auf der Straße ein 22 Jahre alter junger Mann, Mohammed. Mohammed hört diese Geräusche und die wirkliche panischen Schreie, die wirklich ganz ihm durch Mark und Bein gegangen sind, und ihm ist sofort klar, er muss helfen. Und so stürzt dann Mohammed in den Laden und sieht, was da vor sich geht und dass der auf die Mädchen einsticht, und stürzt sich dann auf den Tanquin, und hält ihn fest. Und die beiden Mädchen, auch sehr mutig, also drei 22-Jährige im Grunde, überwältigen dann zu dritt den Tanquin. Sie werfen sich dann auf ihn, also vor allem der Mohammed natürlich, drehen ihm den Arm auf den Rücken und halten ihn fest, während tatsächlich jetzt die Polizei kommt. Es ist wirklich unheimlich mutig. Also ich finde das unglaublich mutig. Ich glaube, weiß ich nicht, ob ich mich das mit 22 getraut hätte.
Ja, also ich finde die Töchter auch unglaublich mutig. Allerdings bei dem Zeugen, der von außen kommt, ja, ist super und man kann ihm das hoch anrechnen. Aber ich würde immer erst mein Handy zücken, die Polizei rufen, einen Krankenwagen vielleicht auch und dann reinstürmen. Wobei, na gut, ich als Frau kommt jetzt nicht wieder.
Ja, genau, wir als Frau, ne? Aber ich glaube, als Mann und so, also ich finde das schon tough. Ich finde das sowas von bewundernswert, diese Zivilcourage. Also das finde ich ganz, ganz, ganz mega toll. Da wissen die allerdings noch nicht, was der gute Tanquin vorher sich alles geleistet hat, ne? Für die ist das jetzt einfach nur ein Mordversuch, der relativ harmlos noch ist, weil ja die Waffe nicht funktioniert hat und weil er eben mehrere Stiche mit dem Messer gemacht hat, aber letzten Endes ist ja nichts Großartiges passiert. Da ist aber wirklich noch nicht klar, was los ist. Ne? Es ist auch noch gar kein Zusammenhang zwischen Erkrath und Düsseldorf hergestellt worden. Aber beim Verhör muss man dann sagen, dass dann der Tanquin tatsächlich das dann auch ziemlich schnell besteht, und zwar, weil er so furchtbar aufgebracht ist. Und das ist auch der Grund, warum die Presse dann später vom Amoklauf sprechen wird, weil er einfach unfassbar sich geärgert hat. Einmal über das Urteil von vor 3 Jahren, dann darüber, dass er vor Gericht damit nicht durchgekommen ist, darüber, dass seiner Auffassung nach die Anwälte ihn nicht richtig vertreten haben, und dann eben, dass der andere Anwalt sein Anliegen, gegen den anderen Anwalt zu klagen, nicht übernommen hat. Es könnte natürlich sein, dass es Gründe für seine Wut auch gibt. Also in der Gastronomie, da kann es auch schon mal passieren, dass man gerade Leuten, die aus dem Ausland kommen, zwar Kost und Logis zur Verfügung stellt, aber vielleicht ihren Lohn nicht zahlt.
Oder sehr schlecht bezahlt.
Fall gar nicht zahlt.
Arbeitszeiten, weil man darauf spekuliert, etwas, bist jetzt Emigrantum.
Genau. Und er ist in Not, ne, und muss eine Familie ernähren, und dann gibt er den Lohn nicht, und er ist im Ausland und kann sich auch nicht wehren und hat keine Ersparnisse und ist wirklich in einer Panik- und Wutsituation. Ich glaube, da kann man ganz leicht zum Opfer von Ausbeutung werden. Kam dann eben noch diese Renata, und er eben findet, dass das mega ungerecht gewesen ist. Er behauptet sogar, es wäre umgekehrt gewesen. Sie hätte ihn geschlagen.
Ich bleib immer noch bei der Wahrnehmungsstörung, Betty. Also
bisschen gut, Charlie. Weil es kommt jetzt natürlich ein Gutachter dran. Und der Gutachter sagt, dass Tanquin keine Wahnproblematik hat. Also er hat keine Psychose, keine Schizophrenie, keine Paranoia. Aber der Gutachter meint, dass Tanquin ein Querulant sei. Gefühlskalt und hochaggressiv. Und dass er sich ruckzuck benachteiligt fühlt, sobald ihm das kleinste bisschen querläuft. Und er hat nie Einsicht. Und daher fordert die Anklage für die 3 Toten und Schwerverletzten und Brandstiftung und Sachbeschädigung und versuchte Tötung. Die Höchststrafe lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung.
Sehe ich genauso.
Ja, dann ja. Kam auch noch raus, dass eben die Polizei ein Großaufgebot in Goch dann schicken musste, weil der natürlich danach auch da getürmt ist oder es versucht hat, noch zu türmen, was allerdings dann von den dreien Couragierten da verhindert worden ist. Es hat auch vorher schon Delikte gegeben mit ihm. Er hat schon mehrere Nachbarschaftsstreitigkeiten in Deutschland gehabt, wo es zu Körperverletzungen gekommen ist, wo er auch schon Bewährungsstrafen hatte. Das ist also das Ergebnis am 23. September 2014, also ziemlich schnell, nur nach 6 Monaten, wird Yang Qing in Düsseldorf wegen Mordes und versuchtem Mord, schwerer Körperverletzung, Brandstiftung, Sachbeschädigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Dazu kommt die besondere Schwere der Schuld und Sicherheitsverwahrung. Es wird nochmal begründet, dass er kaltblütig und zielgerichtet gehandelt hat und dass er das auch richtig organisiert hat, wie in einem Terminkalender, ja, 3 Termine, immer zur glatten Stunde sozusagen kommt er irgendwo hin. Es wird auch gesagt, dass es heimtückisch ist, ne? Niedrige Beweggründe sind und dass das Feuer auch planvoll hinterher gelegt worden ist, um die Spuren zu verwischen. Die Presse, die zwar immer von Amoklauf gesprochen hatte, ist die Frage, ob das wirklich Amoklauf ist. Das Gericht sieht da eher eine planvolle Tat und eher eine Rache, ne? Eine planvoll angelegte Aktion. Ob das nun Amok war, es könnte natürlich auch ein Amoklauf gewesen sein. Wir wissen nicht, was dem da sonst noch über die Leber gelaufen ist. Aber mit Benzin fährt man nicht einfach so los. Ja, und das war also der Dreifachmord eines Kochs.
Das war ein ganz schön heftiger Fall. Also ich muss dir sagen, wow, der war echt nicht ohne. Und ich finde nach wie vor, also die Zeugen, wie auch die beiden Töchter, ihre Mutter beschützt haben. Total couragiert, total mutig. Wow, aber ne, die haben natürlich wahrscheinlich auch Folgeschäden fürs Leben. Also zumindest die eine, die da in die Schulter gestochen wurde. Wer weiß, ob die sich dann richtig erholen konnte.
Ja, es wird bestimmt seelisch ganz schön
das auch,
Spuren hinterlassen, ne?
Ja.
Ja, und es kann natürlich sein, dass der Arm dadurch auch geschädigt ist. Natürlich. Ja. Immerhin haben sie einen Mord verhindert. Also wirklich, Zivilcourage ist wirklich eine tolle Sache.
Ja, danke, ihr Lieben. Und wenn ihr sowas beobachtet, wie gesagt, ich würde immer die Polizei rufen. Solltet ihr auch. Ja. Besonders als Frau ruft Polizei und Krankenwagen. Dann ist man sowieso schon auf der sicheren Seite. Und dann, wenn man vielleicht merkt, oh, da ist irgendwas und ich kann vielleicht helfen, dann könnt ihr das tun, ne? Das ist auch sehr wichtig, aber überschätzt euch nicht.
Genau.
Und, aber schaut auf jeden Fall nicht weg.
Ja, das ist ganz wichtig. Das finde ich auch. Okay, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ihr eine schöne Woche haben werdet. Passt gut auf euch auf und
bis
zum nächsten Mal, ne?